Weihnachten. Weihnachten ist ja wie ein neuer Anfang in der Geschichte zwischen Gott und Menschen. Gottes tiefster Wunsch ist und war, den ursprünglichen Frieden, der eigentlich mal geschaffen war, wiederherzustellen. Mit jedem einzelnen Geschöpf. Den tiefen Frieden und die uneingeschränkte Gemeinschaft wiederherzustellen. Das feiern wir heute, dass Gott zu uns kommt. Nicht wir können Weihnachten entdecken, hieß es gestern, sondern Weihnachten muss uns finden. Und das hat Gott selber gemacht, uns zu finden. Und wir haben gerade in der Lesung euch einiges präsentiert, wie unterschiedlich Menschen über Weihnachten geschrieben haben. Und ich möchte das nochmal ein bisschen vertiefen mit euch zusammen, darüber ein bisschen mehr nachzudenken, wie Menschen ganz unterschiedlich in der Bibel von diesem Gott kommt zu uns berichtet haben und es aufgeschrieben haben. Es begab sich aber zu der Zeit. So fängt Lukas seine Geschichte an, die er weitergeben möchte. Das Weihnachtsfest. Der Mann, Lukas, der dahinter steckt, der das Ganze aufgeschrieben hat, ein Arzt, der sich im Lauf seines Lebens mit einem Christen befreundet hat. Und dieser hat ihm viel über Jesus erzählt. Dieser Mann hieß Paulus und die beiden wurden Freunde. Und sie reisten um die halbe Welt und Lukas lernte dabei immer mehr von Jesus kennen, darüber, was er gepredigt hat, wie er gelebt hat, wie er gehandelt hat, was er getan hat. Irgendwann wurde Lukas selbst zum Christ und wollte anderen von diesem Jesus erzählen, wollte das weitergeben von diesem Jesus, was er erlebt hatte. Und da er Jesus nicht persönlich kennengelernt hatte, machte er sich auf den Weg, die zu befragen, die ihn noch erlebt haben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, all das aufzunehmen, was sie mit ihm erlebt haben. Heute würden wir wahrscheinlich sagen, er interviewte ganz, ganz viele Menschen und befragte sie. Er las Berichte, die schon geschrieben worden waren und nahm alles, was er zusammentrug und brachte es in eine Reihenfolge, in eine Ordnung. Und er beginnt seine Weihnachtsgeschichte eben wie ein Geschichtsschreiber, ein Historiker. Das ist das, was Lukas ausmacht, mit einer zeitlichen Einordnung. Kaiser Augustus und die Volkszählung. Für die Geschichte mit dem Kind ist das ja eigentlich gar nicht so wichtig. Aber Lukas war es ein entscheidender Punkt, nämlich einen Beleg für die Glaubwürdigkeit zu bringen. Für die Glaubwürdigkeit dieser Geschichte, die er weitergeben wollte. Was viele Menschen schon mit ihrem Herzen geglaubt haben, versuchte er auch im Verstand zu belegen. Deswegen der Kaiser und auch die Volkszählung. Und die Weihnachtsgeschichte ist ja dennoch eine Geschichte mit vielen Ereignissen, die manchmal nicht so ganz auf den ersten Blick zu belegen sind oder die man nur im Glauben verstehen kann. Maria, die ein Kind bekommen soll, ohne dass sie zuvor mit einem Mann das Bett geteilt hat. Josef, der Verlobte von Maria, der hörte, dass sie schwanger war und erst gar nicht wusste, warum, bis ihm ein Engel erstmal erklärt hat, was da eigentlich vor sich geht und wie die ganze Situation zusammenhängt. Oder die Hirten, die Engel sehen, die noch eine viel unglaublichere Botschaft mitbringen, als sie überrascht dastehen, diese Hirten. Heute ist für euch der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Bei manchen könnte man oder wird auch häufig drüber gestritten, ist das so gewesen? Ist das so nicht gewesen? Wer hat Recht? Wer hat nicht Recht? Was ist wahr? Was ist unwahr? Im ersten Korintherbrief aber wird eine andere Priorität beschrieben. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß und sogar seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Anstatt also danach zu fragen, was ist richtig, was ist wahr und was ist nicht wahr, sind wir dazu aufgefordert, doch lieber danach zu fragen, was ist wichtig anstatt richtig. Liebe ist wichtiger als Erkenntnis. Vergebung ist wichtiger als auf das eigene Recht zu bestehen. Der Glaube hat eine viel größere Dimension, nämlich damit zu rechnen, dass sich Hoffnung erfüllen wird, dass die Hoffnung nicht stirbt, wie es im Spruch heißt, sondern dass sie erfüllt wird. Das ist eine der Weihnachtsbotschaften. Ein anderer Mann geht ganz anders an die Weihnachtsgeschichte heran und bringt sie uns ganz anders nahe. Jahr für Jahr werden wir ja mit der Weihnachtsgeschichte von Lukas immer wieder bespielt, ob es im Kindergarten ist oder im Krippenspiel am Heiligen Abend. Aber warum ist das so? Wahrscheinlich, weil Johannes und sein Evangelium, sein Bericht von Weihnachten nicht so wirklich für ein Krippenspiel geeignet ist. Das würde in etwa so aussehen, wenn man versuchen würde, daraus ein Krippenspiel zu machen. Der Raum ist verdunkelt, es werden deutlich weniger Mitspielende gebraucht, Kostüme, Materialien werden fast überhaupt nicht benötigt. Im Grunde genügt eine Person und eine Taschenlampe. Die besagte Person steht in der Mitte des Raumes, schaltet die Taschenlampe an und wieder aus. Und das Saallicht wird wieder eingeschaltet. Ende des Krippenspiels. So berichtet Johannes von der Geburt Jesu. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht und das Licht scheint in die Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Es werde Licht und es ward Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Das Licht steht am Anfang des Lebens. Das Licht bedingt das Leben. Ohne Licht wäre unser Leben, wäre kein Leben möglich. Und Johannes bezieht sich ganz bewusst in seiner Beschreibung von Jesu Geburt auf die Schöpfung. Er versucht, die ganze Geschichte zu erzählen. Johannes versucht, von allem, was schon vorher gewesen ist, das mit in seinen Bericht hineinzuleben. Das Licht, von dem Johannes schreibt, kam nicht nur in die dunkle Weihnachtsnacht. Es wurde Mensch. Jesus wurde Mensch und lebte circa 33 Jahre auf dieser Erde. Und Jesus machte es sich dann zur Aufgabe, besonders den Menschen zu begegnen, die von der Finsternis umgeben waren. Den Randgruppen, den Ausgestoßenen, Kranken, zu Menschen, um die der Rest der Gesellschaft einen großen Bogen gemacht hat. Für all die wurde Jesus zu diesem Licht. Er begegnete ihnen mit Liebe, mit Annahme, verbrachte Zeit mit ihnen, trotz aller Gegenwehr, trotz aller Empörung, die oftmals auftrat. Viele heilte er. Er vergab Menschen ihre Schuld, sprach ihnen einen neuen Wert zu und er lehrte sie, was es bedeutet, mit diesem Licht, das er selber ist, zu leben. Aber es ist weit mehr das Leben Jesu, weit mehr als nur ein kurzer Ausflug in unsere menschliche Finsternis, ein paar Stunden des Lichts, um Hoffnung zu schenken. Nein, die Hoffnung, die Jesus mitgebracht hat, ist viel grundlegender. So wie Johannes sich bei der Beschreibung von Jesu Geburt auf die Schöpfung bezieht, wird deutlich, dass eben Jesus nicht irgendein Licht ist, das kurzzeitig da ist und dann wieder verschwindet. Sondern Johannes beschreibt Jesus als das Licht selbst, den Ursprung des Lebens. Jesus ist das Licht, aus dem alles entstanden ist, das zum Leben notwendig ist und das für immer besteht, das bleibt. Dieses Licht, das die Finsternis überwindet, ist Jesus selbst, ist der geborene Retter, der Messias, der Heiland. Dieses Licht zeigt auch die Sehnsucht Gottes nach uns Menschen, nach dir und nach mir. Das ist es, was Johannes so wichtig war, dass das die Menschen, die von ihm die Weihnachtsgeschichte lesen und hören, dass sie das für sich begreifen und verstehen. Eine weitere Beschreibung des Weihnachtsgeschehens. Auch Matthäus hat ausführlich darüber berichtet, wird aber oftmals eher stiefmütterlich behandelt. Und vielleicht ist das auch kein Wunder, denn wir haben einen ganz kleinen Ausschnitt davon gehört. Wenn man ganz am Anfang des Matthäus-Evangeliums anfängt zu lesen, dann findet man da erstmal den Stammbaum. Und dann wird aufgezählt, wer von wem der Nachkomme ist und wer zu wem gehört. Und über 13 lange Verse wird da Name an Name gereiht. Denn auch Jesus aus Nazareth, der Urheber des Weihnachtsfestes, will Matthäus zeigen, ist nicht aus dem Nichts entstanden, sondern er verbindet sich ja in die menschliche Linie hinein. Deswegen fängt Matthäus damit an, in dieser scheinbar endlosen Aufzählung. Warum schrieb Matthäus das denn eigentlich so auf? Dazu ist es wichtig zu wissen, was damals gelebt wurde und dass die damaligen Menschen schon in einer jahrhundertenlangen Erwartungshaltung lebten und warteten auf den Messias, angekündigt als der Sohn Davids. Und diese wollte er erstmal hauptsächlich erreichen. Menschen warteten auf ihre Rettung und Matthäus wollte klar machen, das ist jetzt passiert und ich zeige euch, in welcher Linie er steht. Das war seine feste Überzeugung. Der Sohn Davids ist dieses Kind, das geboren wurde, auf den ihr alle gewartet habt. Außerdem ist er der Überzeugung, dass er eben gerade deswegen dafür gekommen ist. Er stellt ihn als Retter vor für alle, der für jeden gekommen ist, für jede. Die Armen, die Geringsten, die Nichtvollkommenen, die Nichtwillkommenen. Und Jesus erzählte bei Matthäus viele Geschichten über verlorene Münzen, Schafe, Söhne. Und auch Matthäus macht deutlich, er wendet sich als Christus, als Retter, gerade den Menschen zu, die eben unbedeutend zu sein scheinen, die andere Menschen für unbedeutend halten. Und in der damaligen Zeit war man sehr darauf bedacht, dass die Vorfahren auch eine gute Linie waren, die eigene Herkunft aufgezeichnet war und dass man in einer guten Tradition, in einer guten Lebenslinie stand, dass man eben zu den Bedeutenden gehörte. Der Stammbaum also, den Matthäus von Jesus präsentiert, ist eigentlich eine Aufzählung, um die Bedeutung darzustellen. Aber wenn man die Namen sich mal näher anguckt, merkt man, Matthäus macht es ganz anders. Da sind Namen, die teilweise gänzlich unbekannt sind. Durchschnittsmenschen, völlig untypisch, was da alles so an Namen auftaucht bei Matthäus. Völlig normale, durchschnittliche Menschen und sogar Namen von Frauen, für die damalige Zeit völlig untypisch. Matthäus macht also deutlich, Gott ist am Werk mit völlig normalen, durchschnittlichen Menschen, die keinen großen Hintergrund haben müssen, die keine lange, große Familientradition haben müssen, wo große Namen drin vorkommen. Und viele Jahre danach, nachdem diese drei das aufgeschrieben haben, sitzen wir nun hier und feiern Weihnachten. Mit dieser stillen einen heiligen Nacht beginnt eine komplett neue Zeitrechnung. Wir schreiben das Jahr 2022 nach Christus. Wir beziehen uns also immer noch auf diese Zeitenwende, dass ab dem Tag die Zeitrechnung völlig neu beginnt. Die Geschichte der Menschheit teilt sich seit der Geburt in Vor- und nach Christus. Manchmal ist das ja auch bei uns im Alltag noch so, dass wir die Zeit einteilen in Vor- und Nach-Weihnachten. Vorher Hektik, Stress und der Vorbereitung und danach in die Zeit, wo es dann hoffentlich Ruhe, Erholung und Gemeinschaft geben kann. Und Paulus ist der vierte im Bunde, der dann eben auf diesen Wendepunkt, auf diesen Knackpunkt in der Geschichte ganz besonders hinweist. Aber zu der von Gott festgesetzten Zeit, zu diesem Zeitpunkt, also an Weihnachten, sandte er seinen Sohn und Christus wurde als Mensch geboren. So schreibt Paulus. Er geht also davon aus, dass Weihnachten der Wendepunkt, ja der Höhepunkt eben ist, in die von Gott festgesetzte Zeit. Er war davon überzeugt, dass ein neues Zeitalter beginnt mit dieser Geburt und begonnen hat. Dass die alte Zeit geprägt war von Leid und Unterdrückung und dass es eine Sehnsucht nach Veränderung der Umstände gab und die jetzt eine Hoffnung hat. Die Zeitenwende hat begonnen für Freiheit, Gerechtigkeit. Der ehrliche Wunsch, die Hoffnung auf Freiheit und Gerechtigkeit ist berechtigt mit diesem Tag, mit dieser Geburt im Stall. Ich glaube, dass sich das bis heute nicht grundlegend geändert hat. Und wir merken das ja auch gerade in dieser Zeit, dass auch viel Wunsch, Hoffnung danach besteht, nach Veränderung. Dass die Umstände in der Welt sich ändern. Wir haben davon gehört und wir erleben es jeden Tag in den Nachrichten. Und ich glaube, dass es immer höchste Zeit für Weihnachten ist, immer für diese Zeitenwende, die mit diesem Kind angebrochen ist. Dass Gottes grenzenlose Liebe zu uns in diesem Kind deutlich wird, nicht nur allgemein zur Menschheit, sondern zu jedem Einzelnen. Dass Gott persönlich wird. Dass das die große Hoffnung ist, die nicht sterben wird, die bleiben wird, auf die wir uns immer vertrauen und einlassen dürfen, zu der wir eingeladen sind. Paul Gerhardt schreibt in einem seiner Lieder, eins aber hoffe ich, lass mich doch dein Kripplein sein. Eins aber hoffe ich, lass mich doch dein Kripplein sein. Weihnachten also erinnert uns jedes Jahr neu, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das jedes Jahr neu zugesprochen kommen, dass wir Geschöpfe eines liebevollen Schöpfers sind. Dass Gott als Kind in diese Welt kommt für uns und dass jeder von uns das auf andere, auf die eigene Art und Weise erfahren muss. Deswegen schreiben Lukas, Matthäus, Johannes und Paulus es auch in ihrer Art und Weise, die für jeden etwas bietet, einen Zugang bietet, den der andere vielleicht nicht hat, auf ihre ganz persönliche Art und Weise, so dass wir es verstehen und annehmen können, dass wir vertrauen können in dieses Kind, das geboren wurde. Jeden Tag neu, nicht nur an Heiligabend, nicht nur an Weihnachten, sondern jeden Tag. Und dieses Kind, der Beweis für die lebendige Hoffnung ist, die nicht sterben wird.